Wie bei einer Vorlesung hier, ne? So vom Publikum. Christiane hat es ja gerade schon gesagt, wir sind am Anfang einer Reihe. Und zwar wollen wir bis Ostern uns das Markus-Evangelium anschauen. Und damit werden wir jeden Sonntag ein Kapitel. Das ist immer relativ viel. So, das haben wir beim letzten Sonntag schon gemerkt, als Oliver dran war. Das so in einer Predigt so zu komprimieren, ist schon eine Herausforderung. Aber ich glaube, wir werden das alles schaffen und da steckt so viel Tolles auch drin. Ich habe das Thema das Thema für das zweite Kapitel ist überschrieben mit Staunen über Jesus. Und warum überhaupt diese Überschrift? Wenn wir gleich in den Text reingehen werden, dann werden wir vier Situationen erleben, wo Jesus ganz anders handelt, als es die Menschen damals von ihm erwartet haben. Und ich glaube, aus dem Grund passt die Überschrift ziemlich gut dazu. Die Menschen nämlich damals, die waren ziemlich verwundert und die hatten ziemlich gestaunt. Warum hat es den Menschen damals so die Sprache verschlagen? Wieso haben sie sich so über Jesus gewundert? Und ich möchte mit euch einsteigen in die erste Situation. Und zwar die Verse 1 bis 12. Ich lese uns die vor, ihr dürft auch gerne mitlesen. Nach einigen Tagen kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Es sprach sich schnell herum, dass er wieder im Haus des Simon war. Viele Menschen strömten zusammen, sodass nicht einmal mehr vor der Tür Platz war. Ihnen allen verkündete Jesus Gottes Botschaft. Da kamen vier Männer, die einen Gelähmten trugen. Weil sie wegen der vielen Menschen nicht bis zu Jesus kommen konnten, deckten sie über ihm das Dach ab. Durch diese Öffnung ließen sie den Gelähmten auf seiner Trage hinunter. Als Jesus ihren festen Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Aber einige der anwesenden Schriftgelehrten dachten: Das ist Gotteslästerung. Was bildet der sich ein? Nur Gott allein kann Sünden vergeben. Jesus durchschaute sie und fragte: Wie könnt ihr nur so etwas denken? Ist es leichter zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder diesen Gelähmten zu heilen? Aber ich will euch zeigen, dass der Menschensohn die Macht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er forderte den Gelähmten auf: Steh auf, nimm deine Trage und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm seine Trage und ging vor aller Augen hinaus. Fassungslos sahen ihm die Menschen nach und riefen: So etwas haben wir noch nie erlebt. Und alle lobten Gott. Das ist schon eine Hammersituation, ziemlich am Anfang von Jesu Dienst. So, ne? Wenn wir uns das mal vorstellen, jemand wird Martin sein Dach abreißen, ich glaube, da wirst du erst mal durchdrehen. Ne? So. wahrscheinlich war der Besitzer von dem Haus damals auch zuallererst nicht ganz so angetan, aber als er bemerkt hatte, was passiert. Lass uns einmal ganz kurz zurückschauen, in was für eine Situation Jesus damals hineingekommen ist, als genau das hier passiert ist. Wie sah damals das Umfeld in Kapernaum aus? Wir haben im letzten Kapitel, also am letzten Sonntag, davon gehört, dass Jesus damals auch schon in Kapernaum war, bevor diese Situation passiert war. Dann ist er rausgegangen aus der Stadt und kam nach ein paar Wochen wieder. Und bei seinem ersten Besuch, da hatte er unter anderem einen Menschen in der Synagoge von einem bösen Geist geheilt. Und er war damals auch schon im Haus des Simon, genau im gleichen Haus. Und damals war so die Situation auch, dass er da die Schwiegermutter des Simons wieder gesund gemacht hatte. Und vor einigen Wochen war das dann auch so gewesen, vor dieser Situation, dass nahezu, lesen wir im ersten Kapitel, alle Einwohner der Stadt, steht da wortwörtlich, vor Simons Haus versammelt waren. Können wir uns das vorstellen? 36.000 Dattelner würden hier vom Wendepunkt Schlange stehen. Ich weiß nicht, wie groß damals Kapernaum war. Keine Ahnung, wahrscheinlich nicht so groß, ne? Aber es war für die Stadt der Aufruhr. Da ist jemand, der macht die Menschen gesund, der befreit die Menschen von ihren Gebundenheiten, von ihren Problemen. Und als Jesus jetzt zum zweiten Mal wieder in ihre Stadt kommt, da wussten die Leute genau, wer dieser Jesus ist. Das ist der Kerl, der hat uns hier gesund gemacht. Die Menschen wussten, dass Jesus Vollmacht hatte, dass wenn Jesus was sagt, dass das passiert, dass wenn er will, Menschen geheilt werden. Und entsprechend können wir uns vorstellen, war auch die Erwartungshaltung der Menschen damals, als Jesus zum zweiten Mal jetzt in ihre Stadt kommt. Wieder die gleiche Situation, wieder im Haus des Simon und wieder lesen wir in anderen Texten, war das Haus so pickepacke voll, dass keiner mehr reinkam. Und die vier Leute hier, die vier Freunde, die ihren Freund mitgebracht hatten, die waren in der Situation, was machen wir jetzt? Ne? Die sind dann aufs Dach gestiegen, haben oben das Dach abgedeckt, waren wahrscheinlich solche Lehmdächer, und haben dann gesagt, das ist die einzige Möglichkeit, um jetzt Jesus zu greifen, dass er jetzt handelt, dass er den Mann gesund macht. Diese Erwartungshaltung hatten sie, nicht mehr und auch nicht weniger. Aber diesmal verhält sich Jesus ganz anders. Er handelt nicht so, wie jetzt jeder es eigentlich erwartet hat, dass er ihn gesund macht. Nein. Jesus sagt zu ihm, deine Sünden sind dir vergeben. Für uns klingt das jetzt vielleicht so, als ja, wo wir nicht so im jüdischen Denken verwurzelt sind. Wieso denn nur seine Sünden? Warum macht er denn nicht gesund? Für die Israeliten damals war das der Hammer. Und zwar aus einem einzigen Grund. Die haben gemerkt, dieser Jesus stellt sich Gott gleich. Weil die Sünden vergeben, das wusste jeder Jude. Die Sünden vergibt nur einer, Gott selber. Kein Mensch kann dies tun. Das ist Gotteslästerung. Der macht sich gerade zu Gott. Und daher verstehen wir, wenn Jesus hier in Vers 9 sagt, er, wie könnt ihr nur so etwas denken? Die Pharisäer, bei denen hat es ratter, ratter, ratter gemacht. Die kannten das Alte Testament, die wussten, wenn einer Sünden vergibt, dann ist das Gott. Und Jesus stellt sich in diesem Augenblick auf einer Stufe mit ihm. Und das war für die meisten Anwesenden, zumindest für die Schriftgelehrten, absolut undenkbar. Das war eine pure Provokation. Wie kann sich ein Mensch, der hier vor uns steht, aus Fleisch und Blut selber zu Gott machen? Und genau in dieser Situation stehen alle Generationen danach auch. Jesus sagt von sich, dass er Gott ist. Und er hat in der damaligen Situation die Menschen genauso herausgefordert, wie er uns heute herausfordert. Ich bin Gottes Sohn. Glaubst du das? Und du und ich, jeder steht in dieser Situation, dass wir uns entscheiden müssen, dass wir das für uns annehmen. Ja oder nein? Jesus lässt da keine Neutralität zu. Und er fordert die Menschen damals heraus, genauso wie uns heute. Glaubst du das? Und Jesus ist so ganz anders als alle anderen Religionsstifter, als Mohammed, Konfuzius oder Buddha. Er stellt sich Gott gleich und er zwingt uns eine Entscheidung auf. Wir können nicht neutral bleiben. Wir müssen jeder für sich entscheiden, ja Herr, du bist mein Herr, oder nee, das kann ich nicht glauben. Ich glaube, dieser Jesus ist letzten Endes ein Spinner, ein religiöser Eiferer. Ich denke, heute in Deutschland leben wir in einem Land, wo es bei vielen Menschen gar nicht so weit kommt, weil sie gar keinen Kontakt mehr mit Kirche, mit Glauben haben. Und sie werden gar nicht so herausgefordert. Und Jesus sagt uns, damit haben die Menschen schon ihre Entscheidung getroffen. Denn wer nicht für mich ist, der ist gegen mich, sagt Jesus einmal in Matthäus 12. Und deshalb die Frage heute Morgen an jeden von uns persönlich, wer ist Jesus für dich persönlich? Gottes Sohn oder ein religiöser Spinner? Und so ganz nebenbei heilt Jesus auch den gelähmten Mann. Als ob es nichts Besonderes wäre, kommt mir das so in dem Text vor. Dann nimm deine Matte und steh auf und geh nach Hause. Und jetzt nach meinen beiden Hüft-OPs, da habe ich so einen ganz kleinen Eindruck davon, was das heißt, wenn man nicht ganz so beweglich ist. Und ich kann mir vorstellen, wie es dem Menschen gegangen sein muss, der, da steht nicht, wie lange er gelähmt war, ob es von Geburt aus war oder später gekommen ist. So, ich denke, der hat gejubelt. Der ist wahrscheinlich, als er gemerkt hat, die Beine, die tragen, ist wahrscheinlich die letzte Strecke gerannt, bis er wahrscheinlich nicht mehr konnte. Und wir lesen davon, dass die Leute hier fassungslos waren, weil sie das noch nie gesehen hatten. So etwas haben wir noch nie erlebt. Und noch eine weitere Frage an uns. Wo hast du persönlich in deinem Leben Jesus schon einmal so mächtig erlebt? Vielleicht nicht mit so einer Situation, aber mit ähnlichen Situationen, wo du genau weißt, hier hat Gott eingegriffen. Ich werde am Ende des Gottesdienstes, werdet ihr so Zettel mitbekommen, so wo alle Fragen auch nochmal drauf sind. Und das soll uns dazu ermutigen, in der nächsten Woche darüber nachzudenken. Wo hast du in deinem Leben Jesus schon mal so erlebt? Die zweite Situation. Die uns Markus hier schildert, ist eine ganz andere Situation. Da steht hier Jesus oder die Überschrift Jesus beim Zolleinnehmer Levi. Jesus ging an das Ufer des Sees Genezareth und sprach zu den vielen Menschen, die sich dort versammelt hatten. Als er weiterging, sah er Levi, den Sohn des Alpheus, am Zoll sitzen. Jesus forderte ihn auf: Komm, geh mit mir. Sofort stand Levi auf und folgte ihm. Später war Jesus mit seinen Jüngern bei Levi zu Gast. Levi hatte viele Zolleinnehmer eingeladen und andere Leute mit schlechtem Ruf. Viele von ihnen waren zu Freunden Jesu geworden. Als aber einige Schriftgelehrte, die zur Partei der Pharisäer gehörten, Jesus in dieser Gesellschaft essen sahen, fragten sie seine Jünger: Wie kann sich euer Jesus bloß mit solchem Gesindel einlassen? Jesus hörte das und antwortete: Die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, um Menschen in die Gemeinschaft mit Gott zu rufen, die ohne ihn leben, und nicht solche, die sich sowieso an seine Gebote halten. Frage an uns: Ist das normal, dass man sich mit den Menschen abgibt, mit denen ansonsten niemand freiwillig etwas zu tun haben will? Ich denke nicht. Für mich ist es nicht normal. Ich habe lieber Umgang mit Menschen, die mir sympathisch sind, die auf meiner Wellenlänge liegen. Und deshalb ist Jesus auch in dieser Situation so ganz anders, als es die Menschen damals erwartet hatten. Jesus sucht sich hier ganz bewusst die Gemeinschaft, sucht hier ganz bewusst die Gemeinschaft zu den Menschen, die Hilfe nötig haben, nicht zu denen, denen es sowieso schon gut geht. Er geht zu den Außenseitern, er geht auf sie zu, will ihnen helfen. Er will ihnen ihr Arzt sein, ihr Lebensarzt. Und wenn wir hier von Zöllnern reden, die meisten von uns werden das wissen, das war so zur damaligen Zeit mit so die verhassteste Berufsgruppe. So quasi die Finanzbeamten der damaligen Zeit. Ne, wenn die Steuererklärung reinkommt und wir müssen nachzahlen, dann freut sich ja jeder von uns. Aber damals war das, denke ich mir, noch ein Stück weit extremer, weil diese Zöllner haben kollaboriert mit der Besatzungsmacht, mit den Römern. Und das waren bewusst Juden und die standen so dazwischen. Die haben also Steuern eingetrieben, oder wenn die irgendwo in eine andere Stadt kamen und Handel treiben wollten, dann mussten die immer an den Zöllnern vorbei. Und die haben sehr viel in die eigene Tasche auch gewirtschaftet und das war so deren Lohn. Und je nachdem, wie viel sie verdienen wollten, umso viel haben sie den Menschen abgeknöpft. Und das hatte halt zur Folge, dass die nicht gerade gut angesehen waren. Und diese Leute hat sich Jesus hier den Levi rausgesucht. Und wir lesen hier von anderem Gesindel, mit dem er dann noch zu tun hatte. Jesus war zu Gast beim Levi und der hatte dann seine Freunde aus seinem Bekanntenkreis eingeladen. Jesus geht es hier um den Menschen, nicht um das Ansehen bei den Menschen. Ihm ist es ziemlich egal, was die Leute über ihn denken. Mir ist es manchmal nicht egal, was Leute über mich denken. Ihm geht es darum, dass jeder Mensch, egal aus welchem Umfeld er kommt, von Gott erfährt. Und dass er in seinem Leben wieder heil wird. Versuchen wir uns mal so ein bisschen in die Situation diese Situation aus der Sicht der Zöllner und der anderen schrägen Typen zu verstehen. Wie war das damals für sie, als Jesus in ihr Haus kam? Wir haben gerade gehört, Jesus war damals schon eine recht bekannte Person. Wo er war, war Auflauf. Die Leute kannten ihn, er war eine Person des öffentlichen Lebens. Er war ein Promi, könnte man sagen. Und ich denke, viele angesehene Leute, wir haben das gerade so ein Stück weit rausgelesen, die Pharisäer oder andere gut situierte Menschen, die hätten sicherlich Jesus auch ganz gerne bei sich zu Hause eingeladen, als Status Symbol vielleicht. Mensch, mit dem möchte ich mich auch gerne mal sehen lassen. Der ist bekannt, ne, wenn der bei mir zu Gast ist. Jesus hat sich aber bewusst dazu entschieden, beim Levi sich einladen zu lassen. Oder er hat sich vielleicht auch selber eingeladen. Und damit hat Levi und auch die anderen, die da waren, aber auch was zugegeben. Und die haben sich auf was eingelassen, weil sie schon gemerkt haben, wenn Jesus kommt, dann passiert da etwas. Dann ist das nichts, was ich irgendwo im Geheimen machen kann, sondern dann hat das was Öffentliches. Die Menschen haben das mitbekommen, wo Jesus war. Und wo Jesus war, da hat er Tacheles gesprochen. Da hat er gesagt, was er dachte und hat den Leuten den Spiegel vor die Augen gehalten. Darauf haben sich der Levi und die anderen auch eingelassen. Er hat den Menschen aber auch immer seine Hilfe angeboten. Er hat sie nicht einfach dastehen lassen und gesagt, so und so geht's nicht, sondern er hat den Menschen geholfen. Und das ist genauso damals wie heute. Wenn Jesus uns einlädt, dann will er uns nicht fertig machen. Wenn wir hier aus dem Gottesdienst rausgehen, dann soll das nicht so sein, dass wir das Gefühl haben, so kann ich nie werden, wie Jesus mich haben will. Auf der einen Seite ja. Auf der einen Seite muss jeder von uns genau mit diesem Eindruck nach Hause gehen. Aber auch mit dem Wissen, ich kann so kommen, wie ich bin. Jesus nimmt mich so an, wie ich bin. Das ist wie bei so einem Patienten. Ich muss mir das eingestehen, dass ich krank bin und dass ich einen Arzt nötig habe. Solange wie ich das vor mir herschiebe, hilft mir der beste Arzt nichts, hilft mir die beste Gesundheitsversorgung nichts. Ich muss mir das eingestehen, dass ich Hilfe brauche. Frage an uns oder an dich, wo hast du, wo habe ich Leben nötig, Hilfe in meinem Leben nötig? Und wenn ich bei mir persönlich reinschaue in mein Leben und auch in das Leben unserer Gemeinde, dann sehe ich viele Bereiche, wo ich und wo wir Hilfe nötig haben. Mir ist das am Dienstag dieser Woche nochmal so aufgegangen. Alle, die hier am Dienstagabend da waren, wir hatten ja diese Woche die Allianzabende gehabt, da war hier der Detlef von der Gemeinde. Und wer den kennt, ne, ein netter, spezieller Mensch. Und wenn der hier vorne steht, die Waltraud, die lacht schon, ne? So bin ich nicht und so will ich auch nicht sein, weil ich bin eine andere Person. Aber wenn der Detlef hier vorne steht, dann hat er eine Bühnenpräsenz, ne? Dann steht er hier mit Arme ausgebreitet und hat uns sehr eindrücklich gezeigt oder versucht deutlich zu machen, dass Gott gnädig ist. Es ging am Dienstag um das Thema Gnade. Und unabhängig davon, wie jemand ist, aber was mir so an dem Abend aufgegangen ist, ist so, hey Dietmar, ich habe das nötig. Nicht in dem Sinn, dass ich das noch nicht verstanden habe. Ich habe das sehr gut verstanden, dass ich Gnade nötig habe. Ich weiß das. Ich weiß das schon seit meiner Kindheit. Aber was ich wieder neu gemerkt habe, ist, das berührt mich manchmal gar nicht mehr. Mich lässt das manchmal, ehrlich gesagt, kalt. Ich habe das schon 1000 Mal gehört. Und für mich ist aufgegangen, ich habe es nötig, dass ich Jesus wieder ganz neu erlebe, lebendig erlebe, dass ich für ihn brenne, aber nicht ausbrenne. Ich bin der Allererste, der das nötig hat. Und ich habe hier auch an der Stelle das Staunen über Jesus verlernt. Das ist mir so aufgegangen diese Woche. Und wenn ich bei uns in die Gemeinde reinschaue, dann glaube ich auch, dass wir Hilfe nötig haben. Egal in welchem Bereich. Ein Bereich, glaube ich, wo wir es nötig haben, ist jeder einzelne von uns für die Bewältigung und Aufarbeitung meiner, schräger unserer Lebenshistorie. Ich glaube, die letzten 20 Jahre waren wir nicht gut in unserer Gemeinde da drin, zu gucken, wie wir im Glauben weiterkommen. Ich sage es mal so ganz hart, was mein Empfinden ist an manchen Stellen. Und ich glaube, dass es hilfreich ist, für jeden Einzelnen von uns, sich darüber Gedanken zu machen, wer bin ich als Person, was hat mich in meiner Jugend geprägt, wo komme ich her, an welchen Mustern, Verhaltensmustern hat sich, seitdem ich Christ bin, gar nicht viel verändert. Diese Dinge aufzuarbeiten, das ist keine Sache mit einer Predigt oder mit einer kleinen Predigtreihe, sondern ich habe da kein Patentrezept für. Aber ich glaube, das haben wir nötig, uns Gedanken zu machen, wer bin ich überhaupt, wo komme ich her? Wo bin ich verletzt, wo bin ich vielleicht in meinem Innersten verletzt? Habe noch nie mit jemand darüber gesprochen oder auch noch nie Hilfe dafür in Anspruch genommen. Oder wenn ich an meinen Charakter gucke oder auf unseren Charakter, so werden wir Jesus mich haben möchte. Da glaube ich auch, dass wir Hilfe nötig haben, jeder von uns. Oder für die Selbsterkenntnis, wo erkenne ich, wo ich mich überhaupt verändern lassen muss? Wo weiß ich, dass da noch Ecken und Kanten sind, die noch nicht so sind, wie Jesus eigentlich möchte? Da habe ich Hilfe nötig. Oder wenn ich an unsere Ehen und Familien gucke, da brauchen wir Gottes Hilfe. Hilfe in unseren Partnerschaften und bei der Erziehung unserer Kinder. Das ist kein Pappenstiel. Oder wenn wir allein in unseren Alltag reinschauen. Ne? Gerade hat die Katrin noch gerade mal eine Sekunde sich zurücklehnen können vor dem Gottesdienst. Und ich weiß, so ein Alltag, egal bei wem von uns, der kann ganz schön anstrengend sein. Dann ist man nur noch froh, wenn man abends auf der Couch sitzt. So, da haben wir alle Hilfe nötig. Und gerade wenn ich so an das Seniorenalter denke, jetzt gerade Christel, ne, wieder als Beispiel, das ist anstrengend und ganz schön schwierig im Alter. Oder wenn ich daran denke, bei denjenigen unter uns, die mit psychischen Erkrankungen oder mit Burnout zu tun haben, da haben wir Hilfe nötig. Und wir wissen auch alle die Aufgaben in der Gemeinde, die wir alle haben. Dass uns das nicht so ganz einfach fällt. Ne? Überall könnten noch 1, 2, 3, 10 Leute mitarbeiten. Das wissen wir. Geht aber nicht immer, weil nicht mehr da sind. Da haben wir Hilfe nötig. Oder wenn ich an unsere Kranken denke, jeder oder viele von uns haben mit Krankheit und Trauer zu kämpfen. Da haben wir Hilfe nötig. Und ich möchte uns echt ermutigen, das Jesus vor die Füße zu schmeißen. Zu sagen, Herr, ich schaffe das nicht allein. Und da, wo es gut ist, einfach auch den einen oder anderen bei uns in der Gemeinde anzusprechen und das nicht alleine zu tragen, das Päckchen. Wenn wir uns dann auch so angucken, Jesus war bei den Zöllnern und die Leute wurden auch nicht zu Unrecht beschuldigt, weil sie korrupt waren. Und Korruption ist eines der größten Hindernisse, um eine Gesellschaft vernünftig zu entwickeln. Und hat Jesus damals das falsche und betrügerische Handeln der Zolleinnehmer gebilligt, obwohl er ihnen der Arzt sein wollte? Nein. Er stellt zuerst den Levi und dann auch den Rest der eingeladenen Freunde vor die Wahl. Folgt mir nach. Und Nachfolge bei Jesus heißt, das hat Konsequenzen. Es geht nicht so dann weiter. Ich kann da nicht so weiterleben, als ob nichts passiert wäre. Wir lesen in anderen Abschnitten, zum Beispiel Matthäus 9, von diesem Levi, dass er noch einen Zweitnamen hatte. Und mit dem hieß er Matthäus. Und mit dem Namen ist er uns, glaube ich, mehr bekannt. Ne? Der Matthäus oder der Levi war am Ende einer der 12 Jünger Jesu. Für den Levi hatte diese Feier eine Auswirkung. Er hatte am Ende seinen Beruf aufgegeben, so extrem war es dann damals bei ihm, und ist mit Jesus losgezogen. Jesus geht es um den Menschen, hatte ich gerade gesagt. Und auch beim Levi wollte er nicht so, dass er so weiterlebt. Und er will dich und mich so verändern, wie er es möchte. Er macht uns nicht unisono, wir sind nicht alle gleich, zum Glück nicht, sondern wir sind alles Unikate. Aber in dem Sein, wie wir sind, will Gott uns, will Jesus uns immer ähnlicher machen. Und wir kennen wahrscheinlich alle diesen Vers aus Galater 5, 22. Das ist so eine gute Zusammenfassung in einem Satz, wie dein und mein Charakter aussehen soll. Da steht was von Liebe und Freude, Frieden und Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue, Besonnenheit und Selbstbeherrschung. Diese Charaktereigenschaften, die möchte Jesus, dass die in unserem Leben sichtbar werden. Und das ist für uns so ein guter Spiegel, wo sich jeder von uns einfach fragen kann, an welcher Stelle stehe ich denn hier? Eher gut oder eher weniger gut da? Wie ist das mit Liebe und Freude im Leben? Lebe ich mit den anderen Menschen in Frieden? Habe ich Geduld für meinen Nächsten? Begegne ich jedem freundlich? Bin ich gütig und treu in dem, was ich sage und tue? Handle ich besonnen und selbstbeherrscht? Jesus, ist es total egal, was mit einem Menschen war, bevor er ihn hat erlebt oder kennengelernt hat. Deshalb gilt das für jeden, und wir haben die beste Botschaft, die wir den Menschen weitersagen dürfen. Gott guckt nicht auf die Person und sagt, du musst erst Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen erfüllen, bevor du zu mir kommen kannst, sondern ich kann so kommen, wie ich bin. Aber Jesus will mich dann verändern. Und das nicht mit Zwang, sondern weil er einen gesünderen Menschen aus mir machen will, der ihm ähnlich wird. Und das ist egal, ob ich Deutscher oder Ausländer bin, ob ich gebildet oder ungebildet, ob ich arbeitslos oder mit einem Top-Job ausgestattet bin. Jesus, ist es egal, woher du kommst und aus welchen Umständen. Eine dritte Situation, in die Jesus damals hineinkam und wo die Leute gestaunt haben, weil er ganz anders gehandelt hat oder damit umgegangen ist, da geht es so um Verhaltensweisen und Traditionen. Das ist so überschrieben, das Kapitel mit neue Formen für das neue Leben. Die Jünger des Johannes und die Pharisäer fasteten regelmäßig. Deshalb kamen einige von ihnen zu Jesus und fragten, warum fasten deine Jünger eigentlich nicht wie die Jünger des Johannes und alle Pharisäer? Jesus antwortete ihnen, sollen die Hochzeitsgäste etwa fasten, wenn der Bräutigam bei ihnen ist? Nein, sie werden feiern, solange er da ist. Die Zeit kommt ohnehin früh genug, dass der Bräutigam ihnen genommen wird. Dann werden sie fasten. Niemand flickt ein altes Kleid mit neuem Stoff. Der alte Stoff würde an der Flickstelle doch wieder reißen und das Loch würde nur noch größer. Ebenso füllt niemand jungen, gärenden Wein in alte, brüchige Schläuche. Sonst platzen sie, der Wein läuft aus und die Schläuche sind unbrauchbar. Nein, jungen Wein füllt man in neue Schläuche. Ich denke, wir kennen alle den Satz, so, nichts ist so beständig wie der Wandel. Das gilt, denke ich mir, ganz besonders so für unsere heutige Zeit. Vor 200 Jahren vielleicht noch nicht so, vor 500 Jahren vielleicht auch noch nicht so und vor 2000 Jahren vielleicht auch nicht so. Aber heute, glaube ich, ja, kann man das so sagen. Wenn wir uns nämlich anschauen, wie sich unsere Welt in den letzten Jahren, geschweige denn Jahrzehnten, verändert hat, dann kann man schon zum Teil wirklich, ja, atemlos dabei stehen. Ich habe nur mal so ein paar Stichworte. Gestern noch Deutsche Mark, Kalter Krieg, 3 Fernsehprogramme, Briefpost, Quellekatalog und Tante-Emma-Laden, Reisepass vorzeigen an der Grenze und Industrialisierung. Heute, ein paar Jahre, Jahrzehnte weiter, haben wir den Euro, islamistischen Terror, Flüchtlingskrise und Reisefreiheit, WhatsApp, Facebook, Amazon und Co. und die totale Digitalisierung in allen Lebensbereichen. Und ich glaube, da kann man schon ein Stück weit den Überblick auch verlieren, wenn ich mich denn mal so einen Tag über mal versuche, mal so immer auf dem Stand zu bleiben, was so alles in der Welt abgeht. Da kann man schon den Überblick verlieren und die Orientierung. Das war zu anderen Zeiten, glaube ich, nicht so dynamisch. Ich glaube, dass da die Zeiträume deutlich langsamer waren. Und wir lernen ja heute an einem Tag so viele Menschen kennen, wie vielleicht zu anderen Zeiten Menschen in ihrem ganzen Leben. Das muss ja auch erstmal verarbeitet werden von uns. Und deshalb ist es vielleicht nicht, ja, oder normal, dass man manche Beziehungen einfach nur mal eben so hat. Man ist befreundet auf Facebook, aber das hat null Aussagekraft. Das war vor anderen Zeiten, wo es einfach solche Vielfalt an Medienmöglichkeiten noch überhaupt nicht ansatzweise gab. Was aber typisch für jede Zeitepoche ist, dass jede Zeit seine eigene Sprache, seine eigenen Eigenarten, seine Schwerpunkte, seine Traditionen hat. Das war, glaube ich, vor 2000 Jahren nicht anders als heute. Ich glaube nur, dass wir heute eine höhere Geschwindigkeit, eine deutlich höhere Geschwindigkeit in unserem Leben haben. Und diese, ich nenne es mal Tradition, die wir haben, die verändern sich, ob wir wollen oder nicht. Und davon sind auch wir als Gemeinde, als Christen betroffen. Und das muss uns als Gemeinde auch bewusst sein und da müssen wir uns auch einlassen wollen. Einen anderen Spruch, vielleicht gerade so auch, nee, nicht, ist nicht typisch Gemeinde, ne, aber so typisch Mensch, das haben wir schon immer so gemacht. Wenn ich nicht mehr weiter weiß und mir keine Argumente einfallen, warum man denn was machen sollte und ich will das aber nicht, dann haue ich den Satz raus, das habe ich schon immer so gemacht. Ne? Der Kölner wird nur sagen, gerade ist noch immer gut hier gegangen. Ne? So. Das kommt daher, glaube ich, dass wir manchmal als Menschen damit einfach überfordert sind. Wenn ich mich auf was Neues einlassen muss und ich weiß nicht genau, was bringt mir das denn, wie verändert sich dadurch vielleicht mein Leben, das Leben in unserer Gemeinde, dann schrecke ich da vielleicht eher vor zurück. Ne? Und wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann ziehe ich mich dahinter zurück. Ja, das war schon immer gut, das machen wir auch weiter so. Das ist schön und gut, das funktioniert nur nicht. Weil wir verändern uns, ob wir wollen oder nicht. Unsere Zeit verändert sich. Jetzt sind gerade die Jugendlichen, da merken wir schon, die Predigt passt anscheinend nicht so ganz so für Jugendliche, weil das, ja, ich nicht ganz so spannend predige dafür. Das ist auch eine Tradition. Eine schlechte Tradition jetzt von mir. So, zumindest jetzt so im Blickfeld, so was die Jugendlichen angeht. Und ich wollte gerade sagen, wenn man heute einen 15-Jährigen fragt und wir fragen einen 80-Jährigen, so, was hörst du denn für Musik? Oder wie gehst du mit dem Computer um? Oder egal zu welchem Thema, dann haben wir ganz natürlich unterschiedliche Empfindungen. Ne? Und wenn wir noch empfinden, Mensch, gerade war noch unsere Jugendzeit und ich weiß noch, Christiane, wenn du manche Lieder sagst, oh, das haben wir immer gesungen, ne? Wo man so sagte, das war die Jugendzeit, wenn man dann heute Jugendliche fragen würde, würden die nur peinlich sich räuspern, ne? Also, wo wir sagen, das hört doch kein Mensch mehr, ne? So. Also, wir sind gefordert als Gemeinde, uns zu hinterfragen. Also, jeder persönlich, aber auch wir als Gemeinde sind das, so wie wir leben, das, was wir machen, wie wir agieren als Gemeinde. Warum machen wir das überhaupt? Was ist der Sinn dahinter? Wieso läuft das genau so ab und nicht anders? Und verstehen die Menschen, die hier sitzen und geschweige denn vielleicht die noch nicht hier sitzen, sondern vielleicht also bei uns in unserer Stadt leben, verstehen die das, was wir machen, was wir sagen, wie wir handeln, wie wir erzählen? Und Jesus bringt hier ja mehrere Beispiele, unter anderem das, dass er sagt, neuen Wein, der noch gärt, der noch ja, frisch ist, den packt man nicht in alte, brüchige Schläuche. Weil dann passiert das, dass die Schläuche platzen und sowohl die Schläuche sind kaputt, als der leckere Wein ist weg. Das macht man nicht, selbstverständlich nicht. Und genau so ist es im übertragenen Sinne mit der Botschaft, die wir zu bringen haben. Seit 2000 Jahren oder wenn wir die Propheten dazu nehmen, noch viel länger, will Gott, dass Menschen zum Glauben kommen, will Gott, dass Menschen verändert werden, will Jesus uns verändern. Aber der Luther vor 500 Jahren, der hat den Menschen zu seiner damaligen Zeit anders gepredigt, als wie wir es heute machen. Und das ist auch nur selbstverständlich, weil wir, glaube ich, in Althochdeutsch, wir würden nicht mal ein Wort verstehen, wahrscheinlich. Ne? Die Zeit hat sich verändert, selbstverständlich. Der Inhalt aber nicht. Und der Inhalt darf sich auch nicht verändern. Der Inhalt ist das, worauf es ankommt. Den leckeren Tropfen Wein, den will ich genießen. Ob ich dem aus dem Schlauch oder aus einer Flasche trinke, ist erstmal völlig zweitrangig. Das ist was fürs Auge. Ne? Wir ne, kaufen ja, wenn ich an Wein denke, wenn da ein schönes Etikett drauf ist, klar, dann erwarte ich was davon. Dann kaufe ich den besser, als wenn das nur so irgendwas Liebloses draufgepatscht ist. Deshalb ist das wichtig, um Menschen auf den Geschmack zu bringen, das Äußere. Aber der Inhalt, der ändert sich nicht. Deshalb möchte ich uns hier mit die Frage auf den Weg geben, wo haben deine oder unsere Verhaltensweisen, Traditionen den Inhalt verloren? Wo passen die nicht mehr? Lasst uns das persönlich und auch als Gemeinde mal überdenken. Wo ist es vielleicht dran, dass wir Sachen aufgeben oder anders machen oder neue Sachen anfangen? das nicht, um irgendwas zu machen, sondern wirklich mit der Überlegung, die Situation, ist die noch so wie vor 2 Jahren, vor 5 Jahren, vor 10 Jahren? Und nicht dabei bleiben oder gedanklich so, weil es halt bequem ist. Das haben wir halt schon immer so gemacht. Die letzte Situation, da geht es um den Sabbat oder heute um den Sonntag, in die Jesus hineinkommt. An einem Sabbat ging Jesus mit seinen Jüngern durch die Getreidefelder. Unterwegs rissen die Jünger Ehren ab und aßen die Körner. Da beschwerten sich die Pharisäer bei Jesus. Sieh dir das an, es ist doch verboten, am Sabbat Getreide zu ernten. Aber Jesus antwortete ihnen, habt ihr denn nie gelesen, was David und seine Männer getan haben, damals als Abiatar Hoherpriester war? Als sie hungrig waren, gingen sie in das Haus Gottes und aßen von dem Brot, das Gott geweiht war und das nur die Priester essen durften. Der Sabbat wurde doch für den Menschen geschaffen und nicht der Mensch für den Sabbat. Deshalb hat der Menschensohn auch das Recht zu entscheiden, was am Sabbat erlaubt ist und was nicht. Diese vierte Situation, in der Jesus so ganz anders handelt, als von ihm erwartet wird, finde ich so die schönste von den vieren. Da wird nämlich eins ganz deutlich. Gott ist für uns. Gott ist auf deiner Seite. Gott ist ein Gott, der es gut mit dir meint. Gott zwingt dir seine Gesetze nicht auf, um dich zu schikanieren. Er gängelt uns auch nicht mit seinen Geboten oder Verboten, wie es ihm gerade so in den Kram passt. Nein, er möchte uns damit helfen. Er hat uns seine Gebote gegeben, damit sie uns helfen und nicht damit sie uns versklaven. Ich denke, wenn heute ein Mensch gefragt wird, was er so unter Christentum versteht, ohne ihm irgendwelche weiteren Informationen so an die Hand zu geben, dann werden ganz viele Menschen darauf antworten, Christentum, das ist für mich, ich darf das nicht, ich darf das nicht, ich darf das nicht und das muss ich auch noch machen. Ich glaube, das ist bei ganz vielen Menschen irgendwie drin, ob es durch Vorbilder ist oder durch Tradition, dass das Christentum was, ja, das sind Gebote und Verbote. Aber dass der eigentliche Kern vom Christentum bei den allermeisten Menschen überhaupt nicht präsent ist. Dass Gott uns seine Gebote, seine Verhaltensregeln an die Hand gegeben hat und dass die vielleicht auch gut für uns sind. Das kommt, glaube ich, vielen Menschen nicht so unbedingt in den Sinn. Ohne die Gebote, wenn wir darüber nachdenken, wäre ein Zusammenleben schlicht und ergreifend nicht möglich. Deshalb sind uns die Gebote gegeben als Hilfe, nicht zur Gängelung. Und ich denke, keiner von uns will in einer Welt leben, wenn wir uns das vorstellen, wenn es keine Gebote gibt, in der Mord und Totschlag normal sind und toleriert werden. In der schlechtes Reden über andere an der Tagesordnung ist. In der unsere Beziehungen, unsere Ehen nicht geschützt sind. In der mir mein Nachbar ungestraft was wegnehmen darf. In der die alten Menschen nicht geehrt werden, in der ich selber mein eigener Gott bin, das will, glaube ich, keiner, ob jetzt heute Morgen hier, ob Christ oder nicht Christ. Und wir merken manchmal kommt es mir so vor, dass wir genau in so einer Welt leben. Und zu allen diesen Themen hat Gott uns durch seine Gebote Leitplanken gegeben, Hinweise, die uns helfen sollen. Im Übrigen, alle Verfassungen der westlichen Welt basieren auf diesen Geboten. Alle haben alle christliche Traditionen. Darüber hinaus ist es aber oft so, und das ist so auch typisch fromm oder christlich oder wie auch immer man das nennen mag, dass wir uns eigene Gebote daneben her machen. Das konnten damals, waren das die Pharisäer, die Sadduzäer, die haben noch viel mehr gemacht als das, was Gott so im Alten Testament eigentlich den Menschen an die Hand gegeben hatte. In einer Situation spricht Jesus so davon, ihr verzehntet sogar die Minze. Also kann man sich beim Kochen vorstellen, wenn ihr die Gewürze abschmeckt, die Suppe abschmeckt und dann den zehnten Teil, der kommt dann ins Töpfchen und der wurde dann irgendwann Gott geopfert. So penibel menschlich waren die Menschen damals. Und in manchen Gemeinden ist es auch so. Ich bin zum Beispiel in so einer Gemeinde groß geworden. Und das hat mich geprägt und sicherlich auch noch bis heute zum Teil. Dass Gebote gab, die gingen über das, was Jesus sagt, hinaus. Die hatten überhaupt nichts mit Christentum zu tun. Ich möchte euch ein Beispiel geben. Zu meiner Kinderzeit kann ich mich noch erinnern, da war so die Meinung in der Gemeinde, dass wer fernsieht, das ist Sünde. Also Fernseher, ne? Genau, oder Tanzveranstaltung oder, ne, was weiß ich so. Ja, Judith, das war so, ne? Menschliche Gebote. Ja, wie war das bei uns zu Hause? Irgendwann hatten wir dann doch einen Fernseher gehabt. Aber den hatten wir dann im Schlafzimmer versteckt. Weil wir Angst hatten, wenn jemand, oder wie ist gut. So bin ich groß geworden. Mit der Angst, wenn jemand aus der Gemeinde mal zu Besuch kommt, dann könnte der ja den Fernseher sehen. Was für eine Heuchelei. Wir waren nicht die Einzigen, die so gehandelt hatten. Ne? Sondern gesagt, das will Gott nicht. Gott will, dass wir hier, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, egal bei welchem Thema, vernünftig damit zu lernen, umzugehen. Das ist doch Quatsch zu sagen, hier, das Internet ist teuflisch oder früher der Fernseher oder was weiß ich so, wie ich damit umgehe. Kann ich Jesus, und das finde ich einen ganz guten Hinweis, kann Jesus dabei sein, wo ich bin? So, kann ich mit denen auf Schalke gehen oder lasse ich da den Assi raushängen? Oder egal in welcher Situation ich bin, kann ich da Jesus mitnehmen? Und wir wissen aus manchen Situationen, Jesus hat auch ganz schön gefeiert. Das allererste Wunder, was er getan hat, da hat er die Leute besoffen gemacht bei der Hochzeit. Das heißt nicht, Freunde, ne? Ihr wisst schon, ich brauche den Satz nicht auszusprechen, dass wir uns jetzt hier die Kante geben sollen. Nee, das nicht. Aber wir dürfen auch mal von Herzen feiern. Und da kann es auch mal sein, ne, dass wir ein zu viel trinken. Aber Jesus, kann ich Jesus damit hinnehmen? Mache ich ihm damit Ehre? Oder kann Jesus nur noch den Kopf darüber schütteln und ist traurig? Das soll unser Maßstab sein. Und nicht, was andere Menschen denken, wie andere Menschen versuchen, uns vielleicht in eine Richtung zu bringen. Und da müssen wir uns auch, denke ich mir, gegenseitig oft korrigieren. Und Gottes Gebote haben noch einen anderen Sinn. Sie zeigen uns nämlich, wie Gott ist. In Gottes Geboten kann ich seinen Charakter erkennen. Die sind quasi wie so ein Spiegel. Wenn Gott sagt, du sollst nichts Unwahres über deinen Mitmenschen sagen, dann hört sich das vielleicht erstmal negativ ein. Ich soll nicht, ich darf irgendwas nicht. Dann heißt das aber im Umkehrschluss, Gott ist so. Gott redet nicht falsch, sondern wenn Gott was sagt, dann stimmt das. Gott redet die Wahrheit. Jesus sagt von sich sogar, ich bin die Wahrheit. Oder wenn Gott sagt, du sollst nicht die Ehe brechen, dann bedeutet das im Umkehrschluss, dass Gott zu seinem Bund mit dir und mir steht. Dass Gott seinen Bund mit dir nicht brechen wird. Du kannst ihn nur selber brechen. Gott wird seinen Bund mit dir nicht brechen. Oder wenn er sagt, du sollst den Feiertag heiligen, dann kann das negativ sein. Oh, am Sonntag darf ich nicht einkaufen gehen oder am Sonntag darf ich nicht das sehen. Nein, das heißt im Umkehrschluss auch, selbst Gott macht mal Pause. Wir lesen von der Schöpfungsgeschichte, dass Gott geruht hat am siebten Tag. Gott hat die Zeit, mal Pause zu machen. Wir manchmal nicht. Wir denken, oder ist so, und ich weiß das aus eigenem Antrieb, aber ich kann auch das und das und das machen. Und das müsste ja auch noch gemacht werden. Gott gönnt dir Pause am Sonntag. Ich möchte uns so gemeinsam die Frage stellen, hinter welchen Geboten verstehen wir Gottes gute Absicht nicht mehr? Und wir haben jetzt hier in den vier Situationen so, denke ich mir, echt gesehen, wie Jesus so ganz anders gehandelt hat, als es damals so die Menschen erwartet haben. Mit welcher Erwartungshaltung sie damals Jesus begegnet sind und wie Jesus reagiert hat. Und ich wünsche mir für mich und für jeden Einzelnen von uns, dass wir so staunen lernen, wieder ganz neu. Vielleicht gerade jetzt auch durch das Markus-Evangelium, nur so durch die Geschichten. Ich kann euch auch nur ermutigen, das wirklich mal so immer nachzuarbeiten, mal zu Hause nachzulesen, jetzt wo wir gerade so in den nächsten Wochen da auch durchs Markus-Evangelium gehen. Stefan, könntest du die Zettel jetzt verteilen? Ich habe diese 6 Fragen, die ich euch zwischenzeitlich gestellt hatte, auch nochmal auf den Zettel gepackt und ich würde euch ermutigen, einfach in der nächsten Woche den irgendwo mal aufzuhängen und da immer mal wieder drauf zu schauen und mal in der Woche drüber nachzudenken. Wer ist Jesus für dich persönlich? Gottes Sohn oder ein religiöser Spinner? Wo hast du Jesus in deinem Leben schon in seiner göttlichen Macht erlebt? Wo hast du in deinem Leben Hilfe nötig? Wo haben deine, unsere Verhaltensweisen, Traditionen den Inhalt verloren? Wo passen sie nicht mehr? Und hinter welchen Geboten verstehen wir Gottes gute Absicht nicht? Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus, ich möchte dir von ganzem Herzen Danke sagen, dass du auf diese Welt gekommen bist und dass wir das alle schon so oft gehört haben. Wir wissen das und wir haben das schon so oft gehört. Und ich möchte dich für mich und für jeden von uns bitten, dass das für uns ganz neu lebendig wird, dass wir von dir angesteckt werden, dass wir diese Geschichten, so wie du gelebt hast, was du von uns möchtest, dass das für uns ganz lebendig wird, jeden auf seine Art und Weise, dass du unseren Alltag wirklich erfüllst, dass du in den Situationen bei uns bist, wo wir deine Hilfe wirklich nötig haben. Und du siehst, dass bei jedem Einzelnen von uns, wo er gerade steht, was ansteht, was gerade auch in der nächsten Woche ansteht, sei du dabei, Herr. Und ich will dir Danke sagen. Du sagst, dass du der gute Hirte bist und dass du jeden von uns führst, dass du einen Plan hast und dass nichts, aber auch nichts, vor dir verborgen ist, dass du genau weißt, wie wir denken und fühlen und handeln und dass du es so gut meinst mit uns. Dafür möchte ich dir Lob und Danke sagen. Danke, dass wir nicht hier alleine sind in dieser Welt, Herr, die so oft so chaotisch ist. Danke, Herr Jesus, für deine Nähe. Amen.